Wollongong, Weber, Women's Series, WM-Qualifikant. Wir gucken mit dem Fernglas nach Australien, vergeben die Goldmedaille an Gavin Price. Und natürlich gibt es ein paar erste Eindrücke von der My Dart Coach Championship. Also Bad Salzuflen spielt auch eine Rolle. Das alles heute bei Checkout.
Hier ist Checkout, der Sport1 Darts Podcast.
Mit Kevin Schulte
und Micha Wattenberg.
Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Checkout, dem Sport1 Darts Podcast, wie immer auf den bekannten Podcast-Plattformen zu hören. Ich bin Kevin und kann heute nicht auf Podcast-Partner Micha bauen. Der Mann erholt sich nämlich noch von der My Dart Coach Championship am Wochenende. Umso besser, dass Jan am Start ist. Grüß dich, Jan. Hi.
Hallo Kevin, da springe ich gerne ein. Micha war nach diesem Wochenende, glaube ich, wirklich mit allen Energiereserven am Ende. Und ich hoffe, dass ich da ein bisschen mehr Power einbringen kann heute.
Den gelben Schein von Micha haben wir angenommen somit und lass uns gerne reingehen. An dieser Stelle noch ein paar der üblichen Informationen. Den Podcast hört ihr immer am Mittwoch und Freitag auf den bekannten Podcast-Portalen. Wer uns für 3,57 Euro inklusive der Mehrwertsteuer im Monat auf Patreon unterstützt, der bekommt die Folgen schon immer etwas früher, sobald sie aufgenommen sind. Die Patreon-Sonderfolge sei euch auch nochmal ans Herz gelegt. Und zwar geht es da um Darts bei den Olympischen Spielen. Und Jan, vielleicht an dieser Stelle, es ist ja jetzt ein sehr intensiver Sommer gewesen mit der Europameisterschaft und den Olympischen Spielen. Gut, dass man sich jetzt dann auch wieder ein bisschen mehr auf den Dartsport fokussieren kann, nehme ich an, oder?
Sehe ich auch so. Da war dieses Wochenende vielleicht auch ganz gut, mal wieder zum Reinkommen, die Olympiade so langsam oder die Olympischen Spiele langsam ausklingen lassen. Und zu ja auch ganz angenehmer Zeit dann parallel Darts laufen lassen. Ich denke, Fußball, Olympia sind rum und wir können jetzt das Augenmerk auf den Dart-Sommer, Herbst und schon Richtung Ellipelli ausrichten.
Ganz wichtig auch noch die Information, es gibt natürlich auch wieder den Link zum Sport1 Darts Newsletter, den Link zu unserem Discord-Channel und den Link zu Patreon in der Folgenbeschreibung. Da dann auch die Themenliste der heutigen Folge nochmal kurz und bündig dargestellt, jetzt aber nochmal in der akustischen Variante. Wir werden natürlich sprechen über Wollongong, über das Australian Darts Masters, das vorletzte Turnier im Rahmen der World Series of Darts. Dann die Women's Series ist Thema, hat ja Station gemacht in Deutschland, in Niedernhausen und in Bad Salzuflen hat die My Dart Coach Championship stattgefunden. Dazu der Hinweis, in der Freitagsfolge, in der zweiten Folge in dieser Woche gibt es ausführliche Informationen und viele Interviews und Eindrücke von der My Dart Coach Championship aus Bad Salzuflen von und mit Micha, also dementsprechend, da schauen wir heute nur mal kurz drauf am Ende der Folge. Die ausführliche Sonderfolge ist dann Bestandteil eben der zweiten Folge von Checkout in dieser Woche. An dieser Stelle, lass uns beginnen mit dem Blick nach Australien. Mal wieder haben wir Russ Bray gesehen in Australien bei der World Series. Das ist dann immer so der größte Farbtupfer abseits der lokalen Qualifikanten. Ansonsten, ja, war es wieder so ein typisches World Series Event, jetzt natürlich zu ungewohnter Zeit. Ich finde es eigentlich immer sogar ganz nett. Also ich bekomme von diesen Turnieren in Down Under dann sogar tendenziell ein bisschen mehr mit, weil man die nochmal besser so nebenher laufen lassen kann zu einer Zeit, wo man jetzt eigentlich nicht mit Dartsport beglückt wird. Aber wie ging es dir? Wie blickst du auf dieses Event in Australien?
Das geht mir ganz ähnlich. Also Russ Bray, den habe ich auch erfreut zur Kenntnis genommen, zumal er ja zuletzt noch im Ellipelli neben uns saß. Und die Uhrzeit kam mir auch sehr entgegen. Ich finde, das ist ein großer Unterschied zum US Darts Masters. Da musste dir die Nacht um die Ohren schlagen und hier ab 11 Uhr mal reinschauen und eventuell das ein oder andere Spiel dann auch im Real Life mitnehmen. Ja, ist eigentlich in so ein entspanntes Wochenende ganz gut mit einzubauen. Und wenn es nur das wäre, nur die Zeit, wäre das eine sehr positive Sache. Aber letzten Endes zieht sich's ja so durch diese World Series Events, dass da einfach doch gerade am Freitag wenig Spannung aufkommt. Und ich hätte jetzt in Australien eigentlich erwartet, dass wir da mehr Spannung haben als zum Beispiel in Bahrain. Aber die Ergebnisse gaben ja wirklich nicht viel mehr her als in Bahrain.
Also wenn wir diesen sehr spannenden Thriller zwischen Rob Cross und Haupai Puham, der mit 6:05 an Cross ging, nicht gehabt hätten, dann wäre das wirklich die unspektakulärste Darts-Session des ganzen Jahres gewesen. Zumindest die ersten 7 Spiele waren es. Die waren allesamt einseitig. 6-1, 6-2, 6-2, 6-1, 6-2, 6-1, 6-0. Also das klingt nach einem Tennismatch in der ersten Runde mit Beteiligung von Novak Djokovic. Also das kann ja nicht der Sinn der Sache sein. Und gerade auch die Qualifikanten haben mich sehr enttäuscht. Abgesehen von einem Rob Modra waren sie wirklich grottenschlecht. Ja, Haupai Pua hatte Cross am Rand der Niederlage. Das war Entertainment, aber das ist jetzt auch nicht so der klassische Qualifikant, weil er hat eine Tourkarte, genauso natürlich Simon Whitlock, ehemaliger Major Champion, da müssen wir gar nicht drüber reden, aber die Averages sagen im Prinzip alles von dem Rest. Modra hat eine 90 gespielt, das war richtig passabel, hatte auch wirklich in der Anfangsphase der Partie die Möglichkeit, diese Begegnung gegen Luke Littler noch deutlich spannender zu gestalten. Am Ende waren es Averages von 70, 71, 72, 76, 81, die wir ansonsten gesehen haben. Das ist dann einfach viel zu wenig.
Das ist viel zu wenig und ich hatte im Vorfeld so ein bisschen gehofft, ja, dass eben Haupai Puha vielleicht doch spannender machen kann oder auch ein Simon Whitlock, der ja vielleicht das dankbarste Los, dachte man zuvor, mit Peter Wright gehabt hat, dass da ein bisschen mehr geht, auch vor Homecrowd. Aber auch da war ja wirklich nicht viel mit Spannung und war leider nicht viel. Trotzdem ist das, glaube ich, für die Zuschauer vor Ort war es ein Erlebnis, insbesondere auch den Wizard wieder zu sehen. Aber insgesamt kommt bei diesem Format, und das zieht sich, finde ich, durch eigentlich alle Turniere, die wir bisher gesehen haben bei der World Series, doch wenig Spannung auf am Freitag.
Ganz klar die Erkenntnis auch nochmal, dass es nur für Zuschauer, und zwar nur für die wenigen Zuschauer vor Ort, wirklich interessant ist. Gerade dieser Freitag, also wen holt das denn hinterm Ofen hervor? Wer guckt sich das im Fernsehen an, außer Bekloppte wie uns? Das zieht sich quasi durch alle World Series Events und das, finde ich, ist keine gute Entwicklung. Irgendwie muss man da was verändern. Vielleicht kann man nochmal an den Modus ran. Ich sage das so häufig, ne? Man hat so häufig denselben Modus. Immer wird 5-0-1 runtergespielt, Doppel am Ende. Vielleicht kann man nochmal die Modi anpassen. Man sieht es ja bei der Next Gen, dass das auch nochmal ein bisschen was aufwirbelt, wenn man mal Double-in, Double-out spielt. Es gefällt mir nicht. Da muss die PDC irgendwie was machen, weil es geht ja nicht um die Existenz der Turniere als solche. Also ich finde die Idee ja gut, dass man rund um den Globus geht, dass man dann eben da so ein paar Einladungsturniere veranstaltet. Das ist ja sicherlich sinnvoll, aber doch nicht so in diesem Rahmen. Also die meandern so durch die Saison die Turniere und niemand wirklich interessiert sich dafür.
Ja, und wenn du dann ja auch einfach siehst, dass die Premier League ist ähnlich. Wir enden im Moment jetzt bei der European Tour oft bei diesen immer selben Spielern, finde ich auch, bei diesen Turnieren, da sollen sie mal was riskieren. Es geht ja auch nicht um Geld für die Rangliste. Dann mach doch mal eine freie Auslösung. Dann mach doch mal ein Double-in, Double-out. Und dann haben vielleicht auch mal von den lokalen Spielern welche Losglück. Aber so ist es dann. Und dann holst du das Publikum vor Ort, glaube ich, noch mehr ab. Denn dass das Publikum zum Beispiel in Australien so ein Turnier wirklich verdient hat und dass es schade ist, dass dort letzten Endes so selten gespielt wird. Das habe ich schon so ein bisschen mitgenommen. Also ich fand das ein erfrischend gutes und auch faires Publikum. Und die haben das schon verdient, dass da spannende Turniere sind. Klar, das ist logistisch nicht möglich, aber dann werte doch diese 2 Tage noch irgendwie durch zusätzliche Spannung auf.
Und darüber hinaus eben Michael van Gerven, Nathan Aspinall auch gar nicht dabei, also auch bei den Spielern, die das eben schon mehr als einmal gemacht haben, diesen Trip nach Down Under, ist es offenbar nicht so wichtig, ansonsten würde man da die Prioritäten anders verteilen. Zum Abschluss vielleicht noch bei der Besprechung des ersten Tages, Rob Cross gegen Haupai Pua, ich habe es erwähnt, dieses Spiel hat wirklich absolut abgeliefert, lass uns da nochmal in die Details reingehen, denn es hatte ja einen sehr interessanten Verlauf, Cross führt schnell 4-0 gegen den Neuseeländer und muss dann eben trotzdem noch zittern, weil Puha 4 Legs in Folge gewinnt und dann auch nochmal das 5-4 von Cross egalisieren kann zum Ausgleich. Er startet auch gegen die Darts im Decider der Neuseeländer Puha mit 180 und 123, vergibt dann letztlich ein Match statt zum 12-Data auf der Doppel-12 für einen 138er Checkout. Cross checkt dann die 80 Punkte wiederum recht souverän weg mit dem ersten Pfeil auf Doppel-10. Also dieses Match hat dann abgeliefert. Das hatte auch so eine gewisse Spannung und Dramatik und Puha hat wirklich nach einem schlechten Start deutlich angezogen und Cross zwischenzeitlich natürlich auch völlig die Präzision vermissen lassen auf die Doppelfelder.
So ist es. Also er hatte, glaube ich, beim 4-0 das insgeheim schon abgehakt und ein bisschen nachgelassen. Da konnte Puha dann reingehen und auch die Doppelfehler von Rob Cross nutzen. Der Decider wirklich sehr, sehr spannend. Ich hätte mir wirklich gewünscht, dass Puha hier durchgeht. Es waren einige Millimeter, die nur gefehlt haben, aber 138 ist natürlich dann auch ein hoher Check und da ist Druck drauf, wenn dein Gegner bei 80 steht. Leider aus Sicht von Puha hat Cross da wieder seine Stärke aufs Doppel gefunden. Triple is funny, Double makes the money. Ne? Letzten Endes unterm Strich ein verdienter Sieg, aber ich war doch sehr froh, dass hier ein bisschen Spannung dann aufkam.
Sprechen wir dann jetzt über den entscheidenden Tag, Viertelfinals, unter anderem Littler gegen Smith. Natürlich eine Partie, auf die wir uns freuen konnten nach der Auslosung. Hat auch absolut abgeliefert. Beide spielen wirklich nah am A-Plus-Spiel, kommen nah ran. Danach hatten wir Humphreys gegen Vandenberg. Das gewinnt Vandenberg überraschend mit 6-2, auch hochverdient gegen einen schwächelnden Luke Humphreys. Rob Cross geht raus gegen Peter Bright. Das ist eine Überraschung gewesen. Und Gervin Price schlägt den Lokalmatador Damon Hatter mit 6-4. Also die Viertelfinals haben deutlich Spaß gemacht, muss man schon so sagen. Gerade auch diese Partie zwischen Littler und Smith sticht dann heraus, auch wenig überraschend.
Finde ich auch, die hätte ich auch rausgegriffen. Und da sind es dann auch wieder die Statistiken, die belegen eigentlich, wie stark dieses Match war. Also 104er Average bei Littler, 100er knapp bei Smith. Vom Verlauf her, Smith führt früh 2-0. Gibt dann aber rasch wieder ein Break-up, hat dann nochmal so ein Highlight mit einer 161 zum 4-4 und ich hatte in dem Augenblick gedacht, jetzt nutzt er vielleicht dieses Momentum und geht dann doch durch, war dem aber dann nicht so. Littler Break zum 6-4 und hat gewonnen. Letzten Endes ja, war es hauchdünn und Luke Littler war dann am Ende nicht nur der ein bisschen besser gescored hat, sondern auch ein kleines bisschen besser auf die Doppel war. So macht es dann Spaß und das hat eigentlich für diesen ersten Tag schon entschädigt. Genau, die anderen Partien haben dann ein bisschen vom Niveau nachgelassen, aber der Tag an sich war dann ganz gut.
Ja, vor allen Dingen, weil dann die Halbfinals vom Niveau her wieder deutlich angezogen haben und vor allen Dingen war spannend, das ist mir persönlich noch viel wichtiger. Wir hatten hier die maximale Distanz gesehen, beide Partien gehen 7-6 aus. Luke Littler schlägt Dimitri Vandenberg mit 7-6, das war wirklich teilweise ein Feuerwerk, ein absolutes Highscoring-Match und letztlich hätten es beide dann gewinnen können. Littler nutzte den dritten Dart auf der Doppel-12 zum Sieg. Dimi hatte vorher zwei Match-Darts verpasst, also die 57 Rest, die hätte er natürlich gerne mitnehmen können, erst recht, nachdem er gegen Humphreys so stark gespielt hatte und dann eben auch Littler an den Rand einer Niederlage bringt, obwohl Littler ja jetzt kein Off-Match hatte. Also Littler hat absolut top gespielt und Dimi mit einer 102 dann nicht als Sieger rauszukommen, das sehen wir dann auch selten, weil das ist ja eher, also wenn Dimitri Vandenberg ein Problem hat, dann eher gegen Spieler, die wirklich absolut im Highscoring unterwegs sind. Also da kann er dann manchmal nicht mitgehen und der kommt dann eher so übers Timing. Hier kann man darüber gar nicht meckern. Im Gegenteil, am Ende gehen ihm dann die Doppel aus im entscheidenden Moment.
Ja, es war wirklich, wirklich haarscharf. Es war eng. Littler bestätigt ja die Viertelfinalleistung wieder mit einem Average über 104. Und ich hatte eigentlich gedacht, dass Dimi dann die 57 im Decider rausnimmt. Und für seine Verhältnisse hat er die Doppel-20 und die Doppel-10 auch wirklich meilenweit verpasst. Eigentlich sowas, was man von ihm dann nicht kennt, wenn er einmal in diesem Modus drin ist. Zumal Littler ja schon mal Matchstarts bei 6-5 verpasst hatte. Also irgendwie dachte man, das Momentum ist jetzt bei Dimi und er atmet jetzt hier eine Minute ein und aus und dann nimmt er sich sein Doppel. Es war auf Messerschneide und der Glücklichere hat am Ende gewonnen.
Das können wir auch sagen über Partie Nummer 2 im Halbfinale. Gervin Price gewinnt 7-6 gegen Peter Wright. Es war eine Partie auf sehr ausgeglichenem Niveau. Am Ende ist es aber Gervin Price, der diese Partie ebenfalls im Decider für sich entscheiden kann und sicherlich auch nicht ganz unverdient. Also 6 Punkte sind es zumindest noch, Unterschied im Average. Die Checkout-Quote fast identisch für Peter Wright, was trotzdem, muss man so klar sagen, gutes Turnier. Er hat Price in den Decider gezogen, hat zuvor Rob Cross und Simon Whitlock schlagen können. Ich denke, nach der Auslosung, gerade mit dem Gegner Whitlock auf der Seite von Peter Wright, haben jetzt nicht so viele, inklusive uns, ihm den Halbfinaleinzug überhaupt zugetraut. Die Frage ist jetzt natürlich nur, ob das irgendwie noch so richtig positiv dann auch von ihm bewertet wird, ob es auch einen kleinen mentalen Boost gibt, weil natürlich dann dieses Halbfinale dann doch sehr bitter auch verloren gegangen ist. Und es darf zumindest bezweifelt werden, ob dann sogar eine knappe Niederlage gegen einen absoluten Topspieler schon so den richtigen Boost bringt auf dem Weg zurück.
Vielleicht kriegen wir da am nächsten Wochenende schon in ähnlicher Konstellation eine Antwort drauf. Bei jedem anderen Spieler hätte ich auch gesagt, Mensch, das waren jetzt drei Matches auf wirklich konstantem Niveau, Mitte 90. Diese Ausreißer in die 5, in die 1, aber insbesondere in die 5, die er im ersten Halbjahr so häufig hatte, auch in diesen Premier League Matches, das hat man jetzt so nicht mehr gesehen. Er war den Gegnern immer ebenbürtig in 140ern und 180ern. Es hat so ein klein bisschen dann gefehlt hier in diesem Match. Also ich glaube, jeder andere Spieler würde das für sich als einen Schritt nach vorne beurteilen. Bei Peter Wright weiß man eben nicht, was da beim nächsten Mal rauskommt. Vielleicht ist er, wie du sagst, dann doch unzufrieden und wechselt das Setup wieder oder hat andere Ideen, was er anders machen muss. Aber es könnte so für mich mit das Wochenende sein, und wenn es vielleicht nächste Woche ähnlich gut läuft, wo das Jahr vielleicht doch wieder eine positivere Wendung für ihn nehmen könnte.
Man hat ja zumindest zuletzt positive, leicht positive Anzeichen schon gesehen. Also es geht jetzt zumindest nicht noch weiter bergab oder hat sich so zementiert in so einer ganz schwachen Position von Peter Wright. Also er ist wieder deutlich kompetitiver unterwegs, auch auf der Tour. Und vor allen Dingen kann er jetzt in dem Fall auch die World Series Einladung, die natürlich ein Geschenk sind für einen Spieler, der ja auch dann jetzt nicht die größte Matchpraxis natürlich haben kann, wenn er jetzt eben viel ausscheidet bei den Prototurnieren. Und die Premier League ist jetzt mittlerweile auch schon ein paar Monate vorbei. Insofern kann er diese World Series zumindest Stand jetzt ein bisschen nutzen. Im Finale stand nichtsdestotrotz Gervin Price, und der hat dann gegen Luke Littler mit 8:1 gewonnen. Das war eine richtig saftige Abreibung für den 17-Jährigen, und damit haben sicherlich auch die wenigsten gerechnet. Anders als Littler konnte aber Price sein Niveau aus dem Halbfinale halten, und Littler hat dann auch wirklich so gut wie gar kein Doppel getroffen. Dementsprechend, das Spiel war früh entschieden, spätestens eigentlich in dem Moment, als Littler sein einziges Leg gewinnt und er das so, ja, so ein bisschen auf die Schippe nimmt, den eigenen Leg gewinnt. Da wusste ich, er glaubt auch selbst nicht mehr dran und hat schon längst abgeschenkt.
Das war ja dann auch zum
1:5.
Zum 1:5. Genau, es gab dann danach bei 6:1 nochmal eine Chance, da hätte er nochmal breaken können zum 6:2. Ja, aber die Körpersprache war für mich schon nach dem 4:0 eigentlich, ging das bei Littler eindeutig bergab. Da war Littler nämlich in Führung in dem Leg, und Price hat dann sich mit einer 180, eine 82 zum Checken gestellt und die auch rausgenommen. Und das war eben das zweite Break, und da war so, glaube ich, Littler schon klar, okay, so richtig wird das heute nicht klappen. Es ist ja wirklich, auch wenn der Junge erst ein halbes oder jetzt dreiviertel Jahr auf der Tour ist, eine Abreibung historischen Ausmaßes, denn es gibt, glaube ich, keine Handvoll Matches, auch in den bei den Jugendturnieren der PDC, bei denen Luke Littler weniger als drei Legs gewonnen hat. Es gab jetzt vor ein paar Wochen, war es das erste Mal, dass er, glaube ich, irgendwo mit einem 6-2 verloren hatte. Aber dass er eine solche Abreibung einstecken muss, hat wirklich Seltenheitswert. Und gut, vielleicht wäre es in einem Match, in dem es von der Bedeutung noch um mehr geht, vielleicht hätte er sich da anders reingekämpft. Vielleicht muss man aber auch einfach anerkennen, dass es solche Tage gibt und Price hier wirklich besser war. Und wenn dann deine Doppel bei einem von 12 sind, kannst du es auch nicht gewinnen. Und was mich dann auch wieder gestört hat, ist, dass er danach im Interview ja sagte, ich glaube, ich muss mal wieder ein bisschen trainieren. Also das kann ich so langsam dann auch nicht mehr hören. Wenn ich nicht gewinne oder es nicht so läuft, dann ist es immer so, weil ich 4 Wochen keine Pfeile in der Hand hatte. Andererseits haben die Auftritte im Viertel- und im Halbfinale mit jeweils 104 im Average eigentlich keinen Hinweis darauf gegeben, dass der junge Mann zu wenig trainiert haben könnte.
Wir haben jetzt schon Peter Wright lobend hervorgehoben, müssen natürlich aber ganz besonders loben Gavin Price, der jetzt auch nicht aus der allerbesten Phase kommt, vor allen Dingen wenig Turniere auch gewinnen konnte. Jetzt ist es schon sein zweiter Titel auf der World Series nach Kopenhagen im Juni. Zumindest in der Theorie sollte das für jede Menge Selbstvertrauen sorgen. Ich bin gespannt, ob er dann auch jetzt vielleicht, nachdem er in Neuseeland nochmal nachlegen kann, zumindest da nochmal so 2-3 gute Matches absolviert, ob er das dann auch mit rüber retten kann über diesen August hinaus, denn darauf wird es dann letztendlich ankommen. Also Gavin Price eher dann so in den vermeintlich unwichtigen Spielen, so seit geraumer Zeit dann eher ein Faktor und nicht eben, wenn es so richtig drauf ankommt, in engen Partien gegen Ross Smith zum Beispiel beim Matchplay.
Wobei ich sehe ihn jetzt nicht ganz so schlecht. Ich finde, dass auch zum Beispiel auf der European Tour er eigentlich oft ordentlich unterwegs war, aber dann nicht so wirklich das Matchglück auf seiner Seite hatte. Und also aus meiner Sicht war das zu erwarten oder ist zu erwarten, dass er auch mal wieder einen tieferen Run haben wird. Und ich wäre hier schon optimistisch, dass er diese World Series so zu nutzen weiß, dass ihm das auch weiter Optimismus gibt für die nächsten Wochen und Monate. Bin aber auch gespannt, wie es eben jetzt in Neuseeland weitergeht. Da will ja vielleicht der eine oder andere, der dieses Wochenende nicht so gut abgeschnitten hat, auch nochmal zeigen, dass das ein Ausrutscher war. Kommt sicher auch ein bisschen drauf an, was die PDC hier wieder alles an Parallelprogramm mit den Profis macht und wie stark dann die Konzentration wirklich aufs Spielen ist. Aber ich finde, er war mal wieder dran und eigentlich wäre er auch mal bei der Pro Tour oder der European Tour irgendwann wieder dran.
Nach dem Parallelprogramm mit den Kängurus in Australien geht es jetzt zum Hackertanzen nach Neuseeland. Das ist ja auch der traditionelle Ablauf. Es gab ja auch mal diese Down Under Tour über mehrere Jahre hinweg mit drei Turnieren, mit zwei Turnieren in Australien. Aber das Turnier in Queensland war ja offenbar so schlecht besucht, dass man das Ganze jetzt eingestampft hat und dementsprechend jetzt nur diesen einen Stopp in Wollongong gemacht hat. Jetzt also am Freitag und Samstag das Turnier in Neuseeland, New Zealand Darts Masters. Natürlich wieder mit denselben PDC Spielern. Luke Littler an 1 gesetzt, bleibt er, Humphries an 4. Das heißt, wir hätten potenziell ein Halbfinale Littler gegen Humphries. Mal gucken, ob es diesmal dazu kommt. Price und Cross sind an 2 und 3 gesetzt und erneut dabei natürlich von den Pros Michael Smith, Peter Wright, Dimitri Vandenberg und Damon Hatter und ebenfalls Haupai Puha, Simon Whitlock erneut natürlich im Feld am Start. Genauso hat sich qualifiziert Jeremy Fack. Das war es dann aber auch schon mit den identischen Spielern. Die restlichen Spieler sind allesamt aus Neuseeland und sind dann eben nur bei diesem Turnier am Start. Ben Robb, den kennen wir alle, Caden Milne kennen wir auch, Johnny Tata, der müsste auch mal eine Überraschung geschafft haben, wenn ich mich richtig erinnere, vor 2 Jahren oder so. Und ansonsten Mark Cleaver ist auch kein unbeschriebenes Blatt, ganz neu allerdings Daniel Snooks, das ist das Feld für Neuseeland. Wie sind so deine Erwartungen daran? Ich nehme an, nicht groß anders als jetzt an Wollongong, oder? Ist so alter Wein in neuen Schläuchen?
Es ist so ein bisschen alter Wein in neuen Schläuchen, wobei vielleicht Ben Robb hier ein höheres Niveau spielen sollte, als es einige der Australier gemacht haben. Ich glaube, Jeremy Fack ist ja auf der Australien-Tour die Nummer 1. Dessen Niveau war ja wirklich erschreckend. Also vielleicht können die Neuseeländer da ein bisschen mehr liefern. Und Tata, ja, der ist mal, hat schon mal was gewonnen. Ja, die anderen, ich lasse mich überraschen, aber es würde mich letzten Endes wundern, wenn die Ergebnisse so viel anders sind als in Australien. Vielleicht immer noch mit der Frage, trifft Peter Wright in der ersten Runde seine Form und hauen vielleicht Simon Whitlock oder Haupai Puha doch nochmal einen mehr raus. Dann kann es natürlich auch mal in deren Richtung kippen, aber vom Rest würde mich überraschen, wenn da mehr als ein oder zwei Spieler ein Spiel gewinnen können.
Wenn man ein bisschen Spannung, in Anführungsstrichen Spannung, herbeireden möchte, dann können wir auf den Cut für die World Series of Darts Finals schauen, denn Neuseeland bildete ja auch den Abschluss der World Series Events und danach wissen wir, wer die 8 gesetzten Spieler sind für die Finals in Amsterdam. Aktuell haben wir eine leicht spannende Thematik in der Frage nach Platz 8. Espinel, der ja nicht in Down Under dabei ist, hat 11 Punkte. Vandenberg nur 2 Zähler dahinter. Das heißt, mit 3 Punkten, die würde er ja schon für einen Viertelfinaleinzug bekommen, wäre Vandenberg im Kreis der Gesetzten. Damon Hatter hat auch noch Außenseiterchancen, hat aber erst 3 Punkte eingefahren, war ja nur in Australien am Start. Wäre mit einem Finale in der Theorie punktgleich mit Espinel. Dann wäre aber Espinel sehr wahrscheinlich immer noch vor ihm gesetzt, weil er die höhere Order of Merit Position hat, also Damon Hatter muss das Turnier schon gewinnen, um hier noch irgendwelche Aktien zu haben, um da eine Runde gesetzt zu sein in Amsterdam. Ansonsten war es in den vergangenen Jahren aber auch so, dass die Spieler auf den Plätzen 9 bis 16 in der World Series Order of Merit auch ein Ticket bekommen haben für die Finals. Das wären in diesem Fall zum Beispiel ein Stephen Bunting, Raymond van Barneveld, Danny Noppert, Rian van Veen, Damon Hatter eben wäre dann sowieso dabei. Und ansonsten Boris Kritzmer, der ja ein Spiel gewonnen hat in Polen, Jeff Smith, der ein Spiel gewonnen hat in den USA und Kevin Dutz, der ein Spiel gewonnen hat in Den Bosch. Also von denen müsste noch einer rausfallen. Wenn man da streng nach der Order of Merit gehen würde, dann müsste es natürlich Jeff Smith sein, weil er keine Tourkarte hat. Aber das geht jetzt ein bisschen sehr tief in die Materie. Wir schauen einfach mal drauf, was die PDC zu gegebener Zeit da formulieren wird und ausgeben wird. Auf jeden Fall gibt es ja auch noch 8 Tourkarten-Qualifier und das wäre dann auch so meine einzige Hoffnung für die World Series of Darts Finals, dass man da vielleicht noch so den ein oder anderen spannenden Namen, vielleicht auch einen deutschen Vertreter hat. Ansonsten ist das ja, ich denke, da sind wir ähnlicher Meinung, das unwichtigste und auch unspektakulärste Major-Turnier im Jahr.
Da gehe ich mit, muss man nicht viel mehr dazu sagen. Hoffen wir, dass da bei den Tourkarten-Qualifiern die richtigen Leute noch mit durchkommen und dann haben wir vielleicht zumindest mal ein bisschen anderes Feld oder Leute, die da besser kompetitiv mithalten können.
Dann lass uns jetzt die deutsche Brille direkt aufbehalten, denn wir sprechen jetzt über die Women's Series Turniere und die fanden ja in Niedernhausen statt, die Turniere 13 bis 16. Wir hatten knapp über ein Dutzend Deutsche in Niedernhausen am Start, 14 waren es an der Zahl, Topspielerin sicherlich als größter Name Irina Armstrong und von der Next Gen bekannt Sandy Wolf und Nicole Hahn, ansonsten ein paar unbekannte Namen. Es ist jetzt sicherlich nicht so die Anzahl, die sich die PDC erhofft haben dürfte. Es gab natürlich auch mit der Maldives Dart Code Championship auch sicherlich ein Turnier, wo die eine oder andere Frau dann eben sich dann lieber für Batzals Uflin entschieden hat. Aber insgesamt ist das keine Entwicklung, die jetzt bei der PDC Jubel und Heiterkeit sorgen sollte, oder?
Ja, da muss man sich von der PDC ja schon überlegen, woran das liegen könnte. Ich glaube, die My Dart Code Championship, so lustig das vielleicht auch klingen mag, war schon auch leicht problematisch. Micha und Adrian hatten im Finalstream, glaube ich, erwähnt, dass insgesamt in Bad Salzuflen genauso viele Frauen gemeldet waren wie auf der Women's Series. Das heißt, die ein oder andere hätte vielleicht noch teilgenommen, wenn nicht Bad Salzuflen gewesen wäre. Ja, in UK sind wir es gewöhnt, dass wenig Deutsche rüberfliegen. Ist auch klar, das ist ein Minusgeschäft, wenn du nicht weit kommst. Aber nur 14 und wirklich kompetitiv dann leider vielleicht maximal 4, 5 von denen, das ist schon schade und das muss man irgendwie attraktiver hinkriegen oder vielleicht auch mal mit den Teilnehmerinnen sprechen, mit den deutschen Frauen und auch denen vielleicht aus den Nachbarländern, wie können wir das anders strukturieren, dass wir da eine bessere Durchmischung hinkriegen?
Auch wir haben das ja im Podcast durchaus an der einen oder anderen Stelle schon gemacht und es geht ja dann auch nicht, oder die Kritik geht ja explizit natürlich nicht an die, die dann daran teilnehmen, ne? Aber aus Sicht der PDC wird man einfach nicht zufrieden sein mit diesen Zahlen. Lass uns aber dann zunächst über die sprechen, die den Weg nach Niedernhausen angetreten sind und vor allen Dingen hatten wir da auch ein richtig, richtig starkes Ergebnis direkt zu Beginn am Samstag. Daniela Schuk kommt ins Viertelfinale mit dreimal Mitte 60 Averages, also wirklich stabil unterwegs gewesen. Das ist dann jetzt auch kein Losglück oder ähnliches, sondern sie hat sich diesen Einzug da verdient und hat dann gegen Bo Greaves eine 58 gespielt, aber immerhin damit 2 Lecks gewonnen. Und wenn wir uns mal die Leckbilanz, die historische Leckbilanz von Greaves anschauen würden, ich denke, da fallen dann sehr viele Whitewashers ins Gewicht. Von daher, auch da hat sie gut abgeschnitten zu ihrer Person. Sie kommt aus Essen. Ehingen in Baden-Württemberg. Das ist auf der Ostalb in der Nähe von Heidenheim-Ahlen. 48 Jahre alt und spielt seit etwa 10 Jahren E-Dart. Hat dann kurz vor Corona mit Steel-Dart angefangen. Und diese Infos haben wir aus dem Video, aus einem Interview des YouTube-Accounts Wetzler. Und ja, dementsprechend müssen wir jetzt aber ganz kurz das lobend erwähnen, denn ein Viertelfinale mit deutscher Beteiligung, Women's Series, das gibt es sehr, sehr selten.
Finde ich auch, das sollte man loben. Sie ist jetzt auch, was das Preisgeld angeht, unter den topdeutschen Damen dabei und hat leider dann die nächsten Tage sozusagen diese Welle nicht mehr reiten können. Aber das ist, ja, das sollte man lobend hervorheben und wäre zu wünschen, dass sie vielleicht in Zukunft das ein oder andere Mal häufiger teilnimmt. Sie war in der Vergangenheit, meine ich, schon mal gemeldet auf der Women's Series, hatte bisher noch nichts gewonnen dort. Und also umso schöner, dass es diesmal überzeugend geklappt hat.
Lisa Ashton und Fallon Sherrick sind schon früher rausgegangen. Am Ende hat Bo Greaves das Finale gegen Noah-Lynn van Leeuwen klar mit 5:1 gewonnen. Dann sprechen wir über das zweite Turnier am Samstag. Da hatten wir zumindest ein Achtelfinale aus deutscher Sicht von der Irina Armstrong. Eileen de Graaf hat am Ende im fünften Women's Series Finale mit ihrer Beteiligung zum ersten Mal einen Titel geholt. Sie hat nacheinander wirklich die Topspielerinnen, die Creme de la Creme rausgenommen mit Bo Greaves, Noah-Lynn van Leeuwen und Lisa Ashton. Und bei Fallon Sherrick muss man sagen, das war wieder gar nichts. Schwache Leistung, schwaches Ergebnis. Am Ende ja durchaus ein interessanter Turnierverlauf mit de Graaf als Siegerin.
Ja, und das hat also gerade diese Schwäche, die sich jetzt Bo Greaves dieses Wochenende auch genommen hat, werden wir vielleicht nachher noch drüber sprechen, führt auch dazu, dass in die Order of Merit ja nochmal Spannung reinkommt oder sie jetzt wirklich auch unter Druck steht. War vielleicht das spannendste Turnier dieser Tage, würde ich sagen. Dieser Lauf von Eileen de Graaf war wirklich, wirklich gut. Und ja, ganz spannend auch mit den Vorgeschichten, die es um sie und Noah-Lynn van Leeuwen geht. Die sind ja dieses Wochenende mehrfach gegeneinander gelost worden, auch jeweils mit unterschiedlichem Ausgang. Aber da scheint sich die ganze Thematik erfreulicherweise ein bisschen beruhigt zu haben. Und ja, ihr ist es zu gönnen. Sie ist lange dabei. Sie war häufig knapp davor. Und schön, dass sie jetzt mal einen offiziellen PDC-Titel hat.
Am Sonntag, da hat dann Bo Greaves gegen Noah-Lynn van Leeuwen zunächst keine Revanche nehmen können, hat mit 5:4 verloren. Im Finale allerdings hier ist es zu diesem Top-Duell gekommen. Im zweiten Turnier am Sonntag kam es dann nochmal im Finale zum Spiel Greaves van Leeuwen und da hat dann Greaves die Partie für sich entschieden. Also Bo Greaves, auch wenn sie ein paar Partien verloren hat, zwei an der Zahl müssten es gewesen sein an diesem Wochenende, immer noch die Dominatorin schlechthin, hat wieder die Hälfte der Turniere gewonnen, steht jetzt bei 25 Turniersiegen aus 52 Teilnahme aus der Women's Series. Also sie hält ungefähr ihren Schnitt. Ja, deine Eindrücke noch vom Sonntag und den zwei Turnieren dort?
Mir war noch aufgefallen, dass es so ein kleines Highlight gab im ersten Turnier am Sonntag. Da hat Bo Greaves gegen Fallon Sherrick in den Top 16 gespielt, mit 4:1 gewonnen. Und das war punktemäßig, Bo Greaves spielt 100 im Average, Fallon Sherrick spielt 97. Wenn man da nochmal die Thematik der letzten Wochen aufgreift, dass Bo Greaves sagt, wir haben gegen Männer keine Chance, Männer sind stärker, also bei diesen Averages und wenn man dann vielleicht auch sieht, was die lokalen Spieler auf der World Series gezeigt haben, dann frage ich mich wirklich, was können die Männer denn besser? Klar, es war man brauchte nur 4 Legs zum Gewinnen, aber da sind schon diese Top 4, Top 6 Spielerinnen, die können schon wirklich wiederholt gutes Niveau abspielen und sie setzen sich einfach immer wieder durch und das ist so meine Message. Also das Niveau stimmt weiterhin und diese Top-Spielerinnen liefern wirklich gut ab und in deren Windschatten jetzt an diesem Wochenende von Bo Greaves und Noah-Lynn van Leeuwen, aber auch im Fallon Sherrick, Mikuru Suzuki hat teilweise gute Ergebnisse abgeliefert. Lisa Ashton kommt auch langsam wieder, hat nicht den ganz, ganz tiefen Run, aber diese Top-Frauen bieten gutes Niveau.
Bo Greaves mit 17.200 Pfund in der Rangliste klar vorne. Noah Lind van Leeuwen hat jetzt die zweite Position übernommen von Fallon Sherrock. Und wir alle wissen, dass Bo Greaves ja sehr wahrscheinlich auch wieder die PDC-WM nicht spielen wird. Das heißt, wir hätten dann sehr wahrscheinlich Fallon Sherrock auf der 3, die dann auch sich ein Ticket holen könnte. Nach jetzigem Stand ist das aber ein ganz enges Rennen mit Mikuru Suzuki und Lisa Ashton. Also da wird es noch spannend bleiben, sehr wahrscheinlich bis zum Schluss. Also da kann ich jetzt auch keine richtige Favoritin ausmachen. Ich würde immer noch eher mit Sherrock gehen, weil ich ihr, glaube ich, am ehesten noch so irgendwie ein, zwei Turniersiege zutraue. Aber auch Lisa Ashton, du hast es angesprochen, da stimmt eigentlich die Form aktuell. Deswegen, das kann auch zu einem kleinen Knall kommen, dass Sherrock tatsächlich die WM verpasst.
Ja, das letzte Wochenende dürfte sehr, sehr spannend werden. Wir haben jetzt zwei Drittel rum. 16 von 24 Turnieren sind gespielt und es wird sich, glaube ich, dann ich könnte mir vorstellen, dass es sich am letzten Wochenende entscheidet, wer von den Damen dann Platz 2 und Platz 3 macht. Und dann ist ja so ein bisschen die Frage, wie die PDC entscheiden wird, falls Bo Greaves absagt, an wen eventuell ein weiterer Platz geht oder nicht geht.
Sehr wahrscheinlich eben wird es zwei Plätze für die Frauen geben, aber dieser Women's World Matchplay Spot dürfte dann auch sehr wahrscheinlich wieder an die Proto gehen und da freuen sich natürlich alle Spieler, dass Bo Greaves dieses Ticket nicht annimmt, beziehungsweise dass sie eben bei der WM nicht spielen wird, sondern nur beim Grand Slam of Darts. Gut, an dieser Stelle schauen wir uns dann mal die restlichen Turniere an, die an diesem Wochenende spannend waren und stattgefunden haben. Und lass uns zunächst nach Singapur gucken. Da hatten wir drei Turniere auf der Asian Tour. Man Lok Leung, Lawrence Illigan und Paulo Nebrida heißen die Sieger. Das sind allesamt sehr bekannte Namen. Allerdings einer, über den wir jetzt noch nicht gesprochen haben, Alexis Toilo, steht als erster internationaler WM-Teilnehmer fest. Er ist nicht mehr von einem der ersten vier Plätze zu verdrängen, hat natürlich durch viele Turniersiege in der Anfangsphase der Asian Tour den Grundstein gelegt. Aber das ist schon ein toller Erfolg für ihn. Da muss er aber auch qualitativ noch was draufpacken, denn beim World Cup in Frankfurt, als er sein PDC-Debüt auf großer Bühne gegeben hat, war das relativ wenig. Ich bin gespannt, ob da dann ein bisschen mehr zu sehen ist im Ellipelli.
Ja, das kam jetzt auch gerade so, dass ich ihn in Frankfurt auch eher enttäuschend fand und mehr von ihm erwartet hatte. Und ja, so ein bisschen, er hat ja am Anfang der Saison losgelegt wie die Feuerwehr. Jetzt wirkt es so ein bisschen, als sind diese Toilo-Festspiele etwas vorbei. Ich selber bin ja großer Fan von Man Lok Leung. Freut mich, dass der hier ein Finale ziehen konnte. Und ja, generell bin ich Fan dieser asiatischen Spieler im Ellipelli. Freue mich sehr oder bin sehr gespannt, wer da durchkommt. Ganz interessant fand ich, weil wir vorhin über die Women's Series gesprochen haben, dass tatsächlich der Führende der Asian Tour, Alexis Toilo, weniger Preisgeld auf dem Konto hat als Bo Greaves bei der Women's Series. Das finde ich ist auch ein interessanter Fakt und zeigt aber auch nochmal, wie stark eigentlich Bo Greaves auf der Women's Series abliefert. Einfach mal so als Fun Fact am Rande.
Dann lass uns jetzt nochmal ganz kurz über eine PDC-Ankündigung sprechen. Asian Championship findet statt vom 17. bis 20. Oktober in Manila auf den Philippinen. Das ist also der Thriller in Manila. Endlich ist er da, auch wenn es nicht im Rahmen einer World Series stattfindet. Beide Finalisten fahren zur Weltmeisterschaft und der Sieger qualifiziert sich zusätzlich für den Grand Slam of Darts. Da wird es auch nochmal spannend jetzt beim letzten Block der Asian Tour. 6 Turniere in Qingdao in China Anfang Oktober. Wer sich da in die Setzlistenpositionen schiebt, denn die ersten 16 der Asian Tour Order of Merit sind dann für die Asienmeisterschaft gesetzt. Und an dieser Stelle von der Asienmeisterschaft, lass uns den Spagat finden von Singapur nach Bad Salzuflen, die My Dart Coach Championship 2024. Wir haben es erwähnt, große Sonderfolge gibt es in der zweiten Folge in dieser Woche am Freitag auf allen Plattformen verfügbar und vorher natürlich schon für alle Patreon-Supporter. Also ich habe auch mal in den Stream reingeschaut, am Samstag sporadisch mal, aber vor allen Dingen habe ich mir Real Life einiges angeguckt. Erstmal fetten Respekt an Adrian Geiler für wirklich einen halben Tag durchgängiges Kommentieren und fetten Respekt für Leon Weber, der dieses Turnier als Topfavorit dann am Ende auch für sich entscheiden konnte in einem spannenden Endspiel gegen Patrick Klingelhöfer.
Ja, ich glaube, also man muss einfach mal sagen, mega Respekt an Micha und sein Team. was die da auf die Beine gestellt haben, auch die Monate vor, die vorangegangen sind. Und Micha macht ja nicht nur Turnierorganisation, sondern hat im wirklichen Leben auch noch Prüfungen etc. kurz vorher abgelegt. Also das ist schon wirklich enorm. Und der Ablauf, am Anfang hat es, glaube ich, ein bisschen gehakt und der Stream hat mit Verspätung begonnen, als ich da Samstagmittag reinschauen wollte, aber das war auch nicht die Schuld des MyDartCoach-Teams. Und dann der Ablauf super und mir hat das auch also wirklich super gefallen, wie Adrian hier kommentiert hat und die Idee ihm auch immer wieder, ihr hattet das in der Podcast-Folge mit ihm ja auch angesprochen, ihm immer wieder auch verschiedene Co-Kommentatoren zur Seite zu stellen. Das war super, das hat das aufgelockert, das hat es ja für mich interessant gemacht, Spieler, die ich auch nicht kenne, denen zuzuschauen, auch wenn es jetzt nicht immer das ganz hohe Niveau war, aber haben sie es trotzdem gut rübergebracht und die Sportler haben mich wirklich überzeugt. Und was man zum Stream sagen kann, der war ja wohl ähnlich gut frequentiert wie der Stream bei Next-Gen-Turnieren zum Beispiel. Auch das finde ich ein Riesenerfolg und ich bin gespannt, wie es da wirklich weitergeht. Und natürlich aus der Sicht des Teams MyDartCoach hätte man sich wahrscheinlich kein besseres Finale malen können. Das fand ich auch niveaumäßig und von der Spannung her wirklich super. Und auch nochmal toll kommentiert von Micha und Adrian. Und wirklich, wirklich tolles Ereignis. Schade, dass ich nicht dabei sein konnte. Ich werde es versuchen, ob ich im nächsten Jahr vor Ort sein kann und bin sehr gespannt über die Insights, die ihr in der zweiten Folge noch geben werdet zur MyDartCoach Championship.
Ja, und genauso ging es mir auch. Also ich hoffe natürlich auch, dass das im nächsten Jahr terminlich deutlich besser passt und ich auch wieder in Bad Salzuflen aufschlagen kann. Das wäre mir wirklich ein Fest. An dieser Stelle, lass uns nochmal kurz in eine Sprachnachricht von Micha reinhören, der das Ganze zumindest mal ein bisschen anteasert, was da dann auch noch am Freitag kommen wird. Also da gibt's ja dann die großen und tiefen Insights. Jetzt an dieser Stelle erstmal nochmal ein grober Überblick von Micha und dann melden wir uns nochmal wieder.
Ja, hallo Kevin, hallo Jan. Ich wollte mich ja einmal melden, oder beziehungsweise ihr wolltet auch, dass ich mich melde und schon mal so ein bisschen was zu der MyDartCoach Championship erzählen kann. Also mehr gibt's dann ja am Freitag in der Folge, da werdet ihr ja wahrscheinlich schon was zu gesagt haben oder noch was zu sagen, aber jetzt schon mal so ein paar Worte von mir. Ich versuche mal so ein bisschen was abzudecken, also generell. Es war wirklich ein Wahnsinnsturniertag oder generell ein Wahnsinnswochenende. Also für uns als Team MyDartCoach, ne, war ja auch schon der Freitag und der Sonntag noch mit dabei. Es war eine unfassbare Gemeinschaft. Es war richtig cool, auch mit den Leuten, die sonst noch mit dabei waren. Also ob es ein Adrian Geiler war, Jack und Ash aus England, Max Mainz und wirklich viele weitere, die mitgeholfen haben, die mit am Start waren. Also es war wirklich, war richtig, richtig cool zum Turnier an sich. Wir hatten 370 Spielerinnen und Spieler vor Ort. Wirklich eine ganz schöne Kampfansage, glaube ich. Wir hatten einen richtig guten Turniertag. Es gab am Anfang so eine kleine Verzögerung, für die wir wirklich nichts konnten. Also die 2K-Server von der Turniersoftware waren nicht erreichbar. Das hat sich ein bisschen gezogen, da waren uns die Hände gebunden, da mussten wir darauf warten, dass das von denen aus behoben wird. Das Problem hatten wir auch nicht nur wir, also da konnten Leute von zu Hause nicht drauf zugreifen. Das Ganze war auch bei anderen Turnieren, im Osten war ein großes Turnier, die hatten dasselbe Problem. Das hat sich dann aber relativ schnell dann auch irgendwann beheben können und ab dann hatten wir wirklich einen reibungslosen Turniertag. Also ab dann lief es einwandfrei, der Stream lief gut. Ich weiß nicht, wie viel ihr davon gesehen habt, aber also ich fand es wirklich mega, der Stream lief 1A. Adrian Geiler hat das wirklich abgerissen. Ich habe so Respekt vor diesem Mann, was er an diesem Wochenende gemacht hat. 11,5 Stunden Livestream, wirklich unfassbar. Die Spiele auf dem Streamingboard waren, glaube ich, auch große Klasse. Also wenn ich zurückdenke, natürlich das Finale Leon Weber, Patrick Klingelhöfer, das ist für mich natürlich das Traumfinale vom Team MyDartCoach, ne? Bei der MyDartCoach Championship zwei Spieler aus dem Team da zu haben, die dann um den Sieg spielen, das war wirklich, das war klasse. Aber auch wenn ich an die Partie Tondas Coleman denke, das war schon auch ein richtiger Kracher auf dem Streamingboard. Wir haben einige, ich sag mal, neue Spieler gesehen. Wir hatten hatten in der Gruppe zum Beispiel auch die Paarung Lara Fräking gegen Panagiota Kentzidou. Das ist natürlich auch ein super Spiel. Ich meine, wir hatten die Women's Series parallel, über die ihr hier noch sprecht oder sprechen werdet oder gesprochen habt. Aber ja, auch so ein Spiel hier, das hat auch richtig Laune gemacht. Also generell, ich glaube, es lief wunderbar. Und ja, die Leute, also was ich alles gehört habe, haben das einfach als ein super Turnier, als ein super Turniertag in Erinnerung. Und im nächsten Jahr können wir dann noch größer angreifen, aber da kommt dann noch mehr in der Zukunft. Lass uns da mal noch schauen. Generell, ich bin super zufrieden, ich bin aber auch super fertig. Also die letzten 4-5 Tage war eigentlich in keiner Nacht, glaube ich, mehr als 3-4 Stunden Schlaf drinne. Und es waren definitiv die anstrengendsten 4 Tage des Jahres, das kann ich sagen. Aber wenn ich jetzt hier kurz danach drauf schaue, dann war es das absolut wert. Also es hat so Spaß gemacht. Wir sitzen an dieser Orga ja seit über einem halben Jahr, aber für diesen einen Tag, es war wirklich worth it. Es hat wirklich Spaß gemacht. Es war ein toller Tag und ja, wirklich viele nette Leute da gewesen, viele gute Spiele, ein gutes Turnier und bin ich auch ein bisschen stolz drauf und jetzt irgendwo zwischen müde und froh. Genau, das soll es an dieser Stelle, glaube ich, mal gewesen sein. Hier so einen kleinen Einblick und dann mehr gibt's dann in der Freitagsfolge mit mehreren verschiedenen Gästen. Jetzt will ich euch gar nicht länger hier aufhalten. Viel Spaß mit dem, was sonst noch so ansteht. Jungs, guten Podcast.
Ja, danke, Micha. Und ich glaube, man hat so ein bisschen rausgehört, dass es durchaus anstrengend war in letzter Zeit.
Ja, der gute Mann kam etwas matt rüber, aber auch etwas euphorisiert. Oder man hört, genau, es soll noch größer werden. Wenn das im nächsten Jahr noch besser klappt, dann steht wahrscheinlich irgendwann der Gang nach Saudi-Arabien an. Ich hoffe, dass wir ihn aber davon überzeugen können, dass My Dart Coach dann nicht bei Sportswashing mitmacht, sondern lokal und als Grassroot-Bewegung hier in Deutschland bleibt.
Ja, mal schauen, ob sich Olaf Scholz am Ende noch höchstpersönlich dafür einsetzen muss, dass man hier einen gewissen Standortpatriotismus zeigt. Oder das war ja Robert Habeck, richtig? Also vielleicht wird das nochmal ein Thema. Nein, Spaß beiseite. An dieser Stelle, lass uns nochmal kurz die Tipps auswerten aus der vergangenen Folge mit Micha und Adrian. Und zwar hatten wir ja die Zahl der 180er, der 18er Shortlegs und der High Finishes in Bad Salzuflen getippt. Bei den 180ern lagen unsere Tipps sehr weit weg. Zum Positiven für die Spieler. Wir hatten zwischen 140 und knapp über 200 prognostiziert. Es waren am Ende 346, alle Angaben ohne Gewähr, beziehungsweise wenn irgendwas falsch sein sollte, dann hat Micha falsch gerechnet, gehe ich aber nicht von aus. Bei den Shortlegs waren es in diesem Fall 662, wir hatten 240 erwartet. In dem Fall geht es ja um 18er Darts oder um 18 Darts-Legs oder weniger. Und bei den High Finishes lagen unsere Tipps zwischen 60 und 101. Es waren am Ende 158, spricht auch für eine wirklich ordentliche Qualität. Und gerade hinten raus waren das ja auch wirklich tolle Matches. Mehr dazu dann, wie gesagt, am Freitag. Wir hatten übrigens noch ein zweites Turnier mit so ein bisschen PDC-Bezug, denn es gab ein paar PDC-Spieler, die dieses freie Wochenende genutzt haben, um beim Zwantje Masters in den Niederlanden mitzumachen. Unter anderem war ein Ross Smith am Start, ist im Achtelfinale rausgegangen gegen Danny van Treibe. Ian White war dabei, ist im Achtelfinale aber auch schon raus gegen Owen Röloffs. Gewonnen hat es am Ende ein weiterer PDC-Spieler. Wessel Neimann unterstreicht seine starke Form, gewinnt im Finale gegen Wesley Plaisir. Aus deutscher Sicht auch das eine spannende Anekdote. Max Hopp hat mitgespielt, im Achtelfinale rausgegangen gegen den späteren Turniersieger. Und an dieser Stelle legen wir jetzt nochmal Turnierpläne und alles beiseite und sprechen über eine Person, die auch hier in den vergangenen Wochen mal wieder Thema war und jetzt auch wieder kurz Thema sein wird. Adrian Lewis hat ein Interview gegeben bei Wayne Mardell und das war durchaus interessant, Jan.
Ja, das hat, ich meine, genau, nachdem die letzten Wochen durchgesickert ist, dass er wahrscheinlich Modus Super Series spielen wird und sich da im Management auch was getan hat, und ihr ja auch schon mal drüber gesprochen habt, was könnten da so die Beweggründe sein? Ist es die Langeweile? Ist es Geldnot? Was auch immer, hat er relativ beiläufig in dieser Sendung bei Wayne Mardell dann gesagt, dass er, also erstens, dass die PDC-Karriere nicht für immer für ihn beendet ist, dass er durchaus dann, wenn die Tourcard weg ist, sich vorstellen kann, irgendwann auch wieder die Q-School zu spielen. Ja, und dann fiel eigentlich so beiläufig der Satz, dass er sich aber, also falls er dieses Jahr noch was auf der PDC machen würde, dann könnte er sich vorstellen, den Ellipelli Qualifier noch zu spielen. Und das hat mich dann doch sehr überrascht. Also auch dieser Zwiespalt zwischen, ja, warten wir mal ab, was kommt. Und naja, vielleicht versuche ich es für den Ellipelli. Ich glaube, man darf da gespannt sein, wie ernst es ihm wirklich ist oder wie weit diese Idee mittlerweile gediehen ist. Aber es scheint so zu sein, dass es ihm doch jetzt langweilig wird und er wieder mehr in den Sport zurück möchte. Er hat auch in dem Interview, sagt er auch, seine Frau hat mit einem chronischen Nierenleiden zu tun und seine Tochter hat ein ADHS diagnostiziert. Also er war familiär recht eingespannt. Das scheint jetzt besser organisiert zu sein, sodass er sagt, ich kann jetzt auch mal, ich muss nicht nur mehr für die da sein, sondern ich kann jetzt auch überlegen, wie ich da weitermache. Ich glaube, da darf man gespannt sein, wie das weiter an Fahrt aufnimmt oder was da wie es dann ausgeht. Puh, wenn er aber wirklich diesen Weg gehen will, ich glaube, dann muss wieder die Trainingseinstellung her, so wie sie mal vor mehr als 10 Jahren war. Ich glaube, der Adrian Lewis der letzten Jahre, gerade auch wenn er dann nicht mehr gesetzt ist, wenn er von hinten angreifen muss, ob der dann so gut wieder Fuß fasst auf der Tour, weiß ich nicht, aber er ist natürlich ein Charakter, den man gerne dabei hätte.
Sagen wir mal so, was spricht denn für ihn, zumindest sein noch immer junges Alter? Ich glaube jetzt 40 oder wird jetzt 40, also da ist im Darts noch viel zu holen. Und er hat natürlich absolut ein naturgegebenes Talent. Er hat deutlich mehr Talent als andere Spitzenspieler und deswegen hat er überhaupt so viele Erfolge feiern können, weil er war nie der Trainingsfleißigste. Und wenn sich das irgendwie miteinander ein bisschen harmonischer wieder zeigen sollte, dass ein bisschen Mindestmaß an Trainingsfleiß reinkommt, dann kann da auch wieder was gehen. Ich bin mal gespannt, wie sich das entwickelt. Ich bin sehr gespannt, ob er tatsächlich diesen World Championship Qualifier Ende November spielen wird. Also das fände ich sehr kurios. Mal angenommen, er kommt dann da sogar durch. Es wäre jetzt natürlich dann auch erstmal seine letzte Chance, an der WM teilzunehmen, weil nächstes Jahr ist er bei Modus unter Vertrag, wird definitiv da die Q-School nicht spielen, sondern wird versuchen, dann eben sich über Modus ein bisschen Selbstvertrauen zu holen, wird mal schauen, wie es so geht. Und das war auch noch eine wichtige Aussage, dann will er eventuell 2026 in die Q-School gehen. Mal schauen, ob er diesen WM-Qualifier spielt. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass er so ein bisschen aus einer Laune herausgesagt hat. Ich glaube nicht, dass das ein fester Plan ist. Ich glaube, das ist vielleicht so in seinem Hinterkopf, aber ich würde mich trauen zu sagen, meine Prognose ist, wir sehen ihn dann nicht. Wie sieht es bei dir aus?
Also ich würde das auch sehr skeptisch sehen, aber wie du sagst, der Kerl ist jung und der kann natürlich auch noch in 5 Jahren entscheiden, dass er wieder auf die Tour geht. Und es gab auch andere Spieler, die waren länger weg. Aber ich glaube, bei Adrian Lewis ist auch vorstellbar, dass er, wenn er dann Modus spielt, merkt, ah nee, ist mir doch alles zu viel, will ich nicht. Oder ich komme nicht so rein, wie ich möchte und es dann auch wieder sein lässt. Also da ist das letzte Wort mit Sicherheit nicht gesprochen. Aber es ist mit auch nicht ausgeschlossen, dass wir den nochmal auf der großen Bühne sehen können. Aber es wirkte nicht wie so eine lange vorbereitete Message, sondern es war wirklich im Zwiegespräch eher so wie, ach ja, könnte ich ja eigentlich auch noch machen. Und Wayne Mardell ist auch gar nicht so arg dann drauf eingegangen.
Ja, Wayne Mardell ist jetzt auch kein Journalist, der da jetzt irgendwie auf 3-4 Themen irgendwie vorbereitet war und da auch vor allen Dingen viel ins Sportliche gehen wollte, hatte ich so das Gefühl. Also dementsprechend kann man jetzt auch nicht mehr erwarten, aber das war ja schon eine durchaus knackige Aussage und auch eine interessante Aussage. Also bleiben wir da gespannt und werden zu gegebenen Zeitpunkt dann spätestens im November natürlich nochmal über Adrian Lewis in diesem Jahr sprechen. An dieser Stelle ganz kurz noch zum Abschluss der Blick, wie geht es jetzt weiter? Und zwar World Series in Neuseeland haben wir angesprochen, Freitag und Samstag auf DAZN, dann haben wir auf sport1.de und auf dem YouTube-Kanal der PDC Europe die Next Gen in Hildesheim mit den Turnieren 13 und 14. Da darf ich am Mikro sitzen, freue ich mich schon sehr drauf und bin gespannt, wer sich da ja jetzt so in der Abwesenheit von Nico Springer wieder ganz vorne präsentieren wird. Wir haben ja letztes Mal schon Steven Noster zur aktuellen Nummer 2 auserkoren. Ich denke, es gibt aber noch so ein paar Namen, gerade auch wie so ein Franz Rötsch, der noch relativ für seine Verhältnisse unerfolgreich war auf der Next Gen, der da sicherlich für einen Titel in Frage kommt. Auch Kai Gotthardt muss man sicherlich da auf dem Zettel haben. Also da darf man gespannt sein. Ansonsten haben wir die Challenge Tour mit insgesamt 5 Turnieren in Milton Keynes. Und dann gibt es eben vorher am Freitag die zweite Folge in dieser Woche von Checkout, dem Sport 1 Darts Podcast, am Freitag auf allen Kanälen verfügbar mit einem Spezial, wie angesprochen, zur My Dart Coach Championship. Gut, Jan, ich danke dir wie immer fürs Dabeisein und würde sagen, bis bald. Und euch da draußen, danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut.
Ja, Grüße auch von mir. Ciao, ciao.